Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 21, Vers 28 möchte ich euch heute alle zum Gottesdienst am 2. Advent begrüßen. Ganz besonders begrüße ich natürlich auch wie immer die Leute, die sich später den Gottesdienst in elektronischer Form anhören und auch unseren Organisten. Abzukündigen habe ich Montag um 19.15 Uhr den Gebetskreis und Dienstag um 17.30 Uhr ist Konfi-Unterricht. Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung in Breitscheid. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde bestimmt und betrug 83 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank dafür. Die Kollekte von heute ist für die evangelischen Frauen in Hessen und Nassau sowie für die FIM Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Der Frauenverband der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau fördert das Engagement von Frauen in der Kirche. Wichtige Beiträge sind der Gottesdienst zum 2. Advent, die Andacht zur Aktion Lucia, Licht gegen Brustkrebs und Material zum Weltgebetstag der Frauen. Außerdem bezieht der Verband Stellung in gesellschaftspolitischen Debatten. Diese Arbeit dient der Bemühung um Frieden und der Bewahrung der Schöpfung und wird mit der Hälfte der heutigen Kollekte gefördert. Mit der zweiten Hälfte der heutigen Kollekte wird der Einsatz der Initiative FIM Frauenrecht ist Menschenrecht für Gewaltfreiheit, würdevolle Lebensbedingungen und Integrationschancen für Migrantinnen und ihre Familien unterstützt. Ein Schwerpunkt liegt in der Notfallhilfe für Betroffene von Gewalt im Namen der Familienehre in Anführungszeichen und für Armutsmigranten in der Prostitution. Soweit die Abkündigung. Wir hören jetzt das Lied Nummer 7, die Strophen 1 und 4 bis 7.
Feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Sonntag im Advent, den wir miteinander begehen dürfen. Und heute habe ich einen Psalm als Blatt mitgebracht, weil es nicht in unserem Gesangbuch ist. Ich möchte, bevor ich mit Ihnen diesen Psalm teile, auf etwas hinweisen, was ich erst im Laufe der Zeit für mich gemerkt habe. In diesen Psalmen ist so oft von Krieg und Auseinandersetzungen und fremden Königen und Heeren die Rede, die flüchten oder angreifen. Ich habe gemerkt, wenn ich mir bewusst mache, dass es so viele Dinge gibt, die uns im Leben angreifen. Das kann Mobbing in der Schule sein, das kann eine Krankheit sein, das können schlechte Gefühle sein, die immer wieder in einem hochkommen und mit denen man richtig zu kämpfen hat, wie mit einem Feind. Wenn ich solche Bilder in mir wachrufe, wenn ich mir sowas bewusst mache, dann gewinnen diese Psalme eine Nähe zu mir. Ich bin plötzlich da viel mehr drin und ich merke, ja, da würde ich gerne Gottes Hilfe haben, um mit dieser Krankheit umzugehen oder mit diesem bösen Nachreden, was Menschen machen. Da hätte ich gerne seine Hilfe und vielleicht hilft es Ihnen auch, es so zu lesen, wenn wir es jetzt miteinander teilen. Ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen immer die eingerückten Sätze zu lesen. Singt Gott ein Lied, lasst einen Psalm erklingen zur Ehre seines Namens, bereitet den Weg für ihn, der durch die Steppe herreitet. Herr wird er genannt, empfangt ihn mit Jubel. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause, Gefangene führt er in Freiheit und Wohlergehen. Doch wer sich ihm widersetzt, der muss bleiben in dürrem Land. Da bebte die Erde, da spendet der Himmel Wasser vor dir, Gott, vor dem Gott, der am Sinai gesprochen hat, dem Gott Israels. Dein Volk wurde darin sesshaft, in deiner Güte hast du, Gott, für die Armen gesorgt.
Der Herr hat ein Machtwort gesprochen und eine große Schar von Frauen hat damit sie verkündet.
Die Könige der feindlichen Heere fliehen, ja, sie ergreifen die Flucht, und die Frauen zu Hause können nun reiche Beute austeilen. Gott schenkt uns Rettung auf vielfältige Weise. Der Herr, ja, er, der Herr hat Auswege, selbst da, wo man dem Tod preisgegeben ist. Kommt, lasst uns anbeten. Herr Wendland, wenn Sie uns jetzt Ehre sei dem Vater und dem Sohn spielen würden. Alle sprechen diese Anbetung, deren Musik wir jetzt gehört haben, noch nach. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete. Heiliger Gott, immer wieder schauen wir in den Dingen unserer Tage auf unsere Kraft und wir versuchen in vielen Situationen mit unserer Kraft zu handeln. Und eigentlich brauchen wir deine Kraft. Eigentlich brauchen wir Hilfe von deiner Seite oder von einer Schwester, einem Bruder, die uns zur Seite stehen. Du willst uns heute ermutigen. Du willst uns Mut machen, dass wir uns ganz auf dich verlassen und dass wir andere ermutigen, sich auf deine Hilfe zu verlassen. Herr, erbarme dich. Und wir sprechen anbetend mit: Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. Und das ist das Wort der Ermutigung, das ich heute uns zusprechen möchte aus Psalm 42. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Nun wollen wir, Jesus, auf dich sehen. Wir wollen auf die Worte der Schrift hören und wir wollen deiner Spur folgen. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung aus Jakobus 5.
Ich lese aus Jakobus 5, die Verse 1 bis 11. Warnung an die Reichen. Und nun zu euch Reichen. Weint und klagt wegen alles Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird und Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Halleluja.
Wir antworten auf das gehörte Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Mitten in dem eben gehörten Text aus dem Jakobusbrief stehen die drei Sätze, die heute Grundlage für die Predigt sein sollen, und die lese ich noch einmal vor. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, wenn man ihnen von einem Bauern erzählte, der auf sein Feld geht, dort Weizen oder Roggen aussät und das dann vergisst und nur noch andere Dinge tut, die Schweine füttert, das Tor repariert, einen neuen Stall baut, dann würden sie sagen, das glaube ich nicht. Der wird schon daran denken. Der wird sich noch kümmern. Und dann hören sie, er tut es wirklich nicht. Er ist so beschäftigt mit den anderen Sachen, er hat sein Feld vergessen. Dann würden sie sagen, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Dann ist er gar kein echter Bauer. Wer aussät, wird doch auch ernten wollen. Wozu sonst die Mühe? Er hat ja vorher das Land beackert. Er hat es gedüngt. Er hat doch alles getan. Er hat eine gute Saat herausgesucht und ausgebracht. So etwas tut man doch nur mit einem festen Ziel, um eben irgendwann auch zu ernten. Er wird doch nicht vor lauter Beschäftigung auf seinem Hof das Eigentliche vergessen. Und ich möchte Ihnen nun sagen, dass genau wie dieser bedauernswert unechte Bauer, den ich gerade erfunden habe, sich aber tatsächlich ganz viele Christinnen und Christen verhalten. Sie haben einen guten Anfang genommen. Sie wurden getauft und haben Ja gesagt zu einem Leben mit Jesus und dem Vater im Himmel. Doch dann hat die Schule und der Beruf, die Familie und das Hobby und die Freunde sie so beschäftigt. Sie kümmern sich um 100 Sachen, doch sie vergessen das Eigentliche in ihrem Leben. Würden sie dann auch sagen, sie sind gar keine wirklichen Christen? Ich würde einwenden, hey, das sind ganz ehrliche und richtig gute Leute. Das mag sein, würden sie darauf antworten, aber diese ehrlichen Leute haben ihr Ziel aus den Augen verloren. Sie sind nicht mehr das, wozu sie geboren und wiedergeboren wurden. Lasst uns als Menschen, die getauft sind und nun Anteil haben am ewigen Leben, die Wirklichkeit, das wahre Leben niemals mehr aus den Augen verlieren. Wir leben als Christinnen und Christen mitten in dieser Welt, aber wir wissen, dass wir hier nicht zu Hause sind. Unser Zuhause ist bei dem himmlischen Vater. Das ist die Wirklichkeit, um die es sich eigentlich dreht. Dort ist das Leben so, wie es wirklich Leben ist, nämlich ohne Ellbogen, ohne Waffen, ohne Tränen, keine Krankheit, keine Gefangenschaft, sondern Frieden und Heilung und Nähe Gottes und daraus Lebendigkeit und Freiheit. Der Fremde bekommt dort Heimatrecht und wird zum Freund und Bruder, zur Freundin und Schwester. Unsere Wirklichkeit. Wer hat die beste Note geschrieben? Wer hat das meiste Geld? Wer ist erfolgreicher als die anderen? Und wer kümmert sich eigentlich um mich? Das alles ist bei Gott nicht von Bedeutung. Er kümmert sich nämlich um dich, weil sein Vaterherz dich liebt und dauernd nach dir Ausschau hält. Ich will mich besinnen auf das Leben, zu dem ich berufen bin. Fragen wir bei Jakobus nach, was meinst du, wie soll ich mich als Christ verhalten? Mit welcher Haltung lebe ich als Christ? Und Jakobus antwortet, als Christin und als Christ bist du eine Wartende. Du bist eine oder einer, der wartet, dass das wirkliche Leben, das Leben in der Wirklichkeit Gottes bei uns sichtbar wird. Du arbeitest wie ein Bauer, der sein Feld bestellt hat. Du kümmerst dich darum, dass diese Wirklichkeit Gottes ausgesät wird, zuallererst in deinem eigenen Herzen. Du musst sie ja selber fassen und tief in dich hineinholen. Du musst sie dir bewusst machen, denn du siehst sie in dieser Welt nicht. Du musst in der Heiligen Schrift lesen, um zu verstehen, ah ja, so ist wirkliches Leben, so wie Gott es beschreibt, so ist Leben wirklich. Nicht das, was ich um mich herum sehe und gezeigt und gesagt bekomme. Das ist immer gebrochenes Leben, bei Gott ist wahres Leben. Und dann nimmst du jeden Tag einen Satz aus der Wirklichkeit Gottes in dein Leben hinein und lässt es wie gutes Getreide in dir wachsen. Da musst du gar nichts für tun, du musst es nur in dich hineinnehmen und dir bewusst machen, das ist wirkliches Leben. Wenn ich Gottes Wort lese, dann wird in mir etwas lebendig von dem wahren Leben, das Gott meint. Und daraus kann Frucht werden. Frucht, die mir selber taugt und die auch anderen Nütze ist, wo andere sagen, hey, das ist nicht nur ein netter Kerl, sondern das ist jemand, da spüre ich etwas ganz Besonderes. Und das bist gar nicht du, sondern das ist das, die Wirklichkeit Gottes, das Leben Gottes in dir. Das wichtigste Ereignis in diesem Leben? Fragen Sie das die Menschen. Die werden ein bisschen schmunzeln und werden dann sagen, naja, also mein Urlaub ist ein schönes Ereignis. Oder wenn es nüchterne Leute sind, werden sie sagen, naja, das Schönste an der Woche ist das Wochenende. Das ist ein Ereignis, was mir taugt, da kann ich tun, was ich will. Vielleicht mögen Sie oder andere noch ganz andere Dinge aufzählen, die Sie für wichtig halten. Aber das wichtigste Ereignis ist, dass Jesus in diese Welt kam, um uns die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit Gottes, für das wahre Leben. Er hat uns Menschen gezeigt, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid geliebt, ihr habt einen himmlischen Vater, der nach euch Ausschau hält, jeden Tag, der sich danach sehnt, mit euch zu sprechen. Jesus kommt als Bruder an unsere Seite, der uns hilft, so zu leben, dass Frieden in uns ist und sich dann auch um uns herum ausbreiten kann. Das können wir nachvollziehen, wenn wir selber so total wütend auf irgendwas sind, können wir keinen Frieden ausbreiten, oder? Oder wenn wir ganz niedergeschlagen sind, wenn wir überhaupt keine Hoffnung haben, wie wollen wir Frieden ausbreiten? Wie wollen wir Mut machen? Das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn wir die Nachrichten im Fernsehen sehen, die uns das Wichtigste vom Tage bringen, was kriegen wir gezeigt? Oder vielleicht hören Sie Radio, was kriegen wir zu Ohren? Wir bekommen ausführlich vom Streit in dieser Welt erzählt. Wir bekommen die Ängste und Befürchtungen nahegebracht und man zeigt uns Katastrophen. In diesem Jahr ist das der Coronavirus, der dauernd die Nachrichten füllt. Im letzten Jahr war es die Klimakatastrophe, die ja nicht weg ist, sondern sie ist im Moment einfach im Hintergrund, weil das Berichten über die Fürchte und Ängste und Nöte des Virus viel stärker sind. Im letzten Jahr haben wir auch viel gehört über das Herausbrechen Englands aus dem gemeinsamen Weg der europäischen Staaten. Das sind wichtige Ereignisse für Menschen ohne Gott. Die Sache mit dem Virus ist gefühlt deswegen das Schlimmste für uns, weil es so unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben hat. Der Alltag ist so krass anders geworden. Die Schule ist nicht mehr das, was sie vorher war. Es gibt jetzt so viele Regeln, es gibt so viele Beschwernisse. Man muss dauernd Acht haben und jede Schule macht es auch ein bisschen anders. In der einen müssen sofort Leute in Quarantäne, wenn einer ein positives Testergebnis hat. Und also es ist nichts mehr so, wie es gewesen ist. So lässt sich das überall in unserem Alltag nachvollziehen. Wir sind herausgefordert, denn wir wissen nicht, wie wir damit richtig umgehen sollen. Mach es, wie der Bauer, den Jakobus uns vor Augen stellt. Der tut, was er kann. Er ist nicht so wie der, den ich am Anfang beschrieben habe. Der Bauer, den Jakobus beschreibt, der tut alles, was man tun kann. Aber dann wartet er. Er wartet, dass Gott tut, was nur Gott tun kann. Und Gott tut das Notwendige. Gott tut das, was unsere Not wendet. Nicht unsere Schutzmaßnahmen können das gute Ende von Corona bringen. Wir haben uns Regeln gemacht, aber wir haben schon festgestellt, so nachhaltig helfen tun die nicht. Lassen wir deswegen die Regeln jetzt unbeachtet? Nein. Wir nehmen sie schon ernst, aber unsere Hoffnung sind nicht die Regeln, sondern unsere Hoffnung richtet sich auf Gott. Er hat uns im Blick, dich und mich, und er kommt zu Hilfe. Ja, wann denn? Rechtzeitig. So wie der Regen im Frühjahr und im Herbst. Vertraue, was du zum Leben brauchst, das schenkt Gott dir. Empfange sein Wirken. Rechne mit seiner Wirklichkeit. Das ist nämlich Advent. So geht adventlich Christ zu sein. Du darfst damit rechnen, dass er dir zu Hilfe kommt. Du weißt, dass das Ende nicht die Katastrophe oder die Katastrophen sind. Am Ende kommt uns Gott zur Hilfe. Heute ist der zweite Advent. Das ist ein Name mit doppeltem Inhalt. Einmal ist es einfach nur das Gezählte. Zwei, also der zweite Sonntag von vier Adventssonntagen. Darin aber verborgen ist, dass es voranschreitet. Wir bleiben nicht auf der Stelle, es geht voran. Manchmal gehen wir fröhlich und leicht voran, in anderen Zeiten sind wir müde und kraftlos. Mitunter haben wir gar keinen Mut. Aber dann bleibt uns immer noch das vertrauensvolle Harren auf Gott. Im Psalm 42, wir haben ihn vorhin den sechsten Satz schon gehört, steht: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Harren ist kein Wort, was wir heute in unserem Sprachgebrauch noch besonders haben. Höchstens reden wir mal von Ausharren. Aber selten, kein aktiver Wortschatz mehr. Es meint ein ganz starkes ausgerichtet sein, ein Hingucken, ein sehnsüchtiges Warten darauf, dass jemand anders kommt und handelt. Harren ist nicht, ist das langweilig, hier passiert gar nichts, sondern Harren ist ein ganz intensiv erwartungsvolles Hinschauen, Hören, Sehen, dass etwas zu meinem Guten geschieht. Und dann ist der zweite Advent auch noch ein ganz großer Begriff. Vom zweiten Advent spricht man, wenn man das Wiederkommen Jesu Christi in diese Welt meint. Also das Ende der Zeit. Darum ist im zweiten Advent auch das Ziel meines Lebens verborgen. Und davon sprechen wir heute. Lasst uns also heute geduldig darauf warten und in Kontakt mit dem lebendigen Gott bleiben. Und morgen machen wir es genau wieder so. Amen. Das Lied, das wir jetzt hören, hat eine modernere Melodie, ist für die meisten wahrscheinlich gar nicht so vertraut, aber es ist ein wunderbares Lied zum Mitlesen und sich reindenken. Es erzählt sehr viel von uns. Dürfen vor Gott kommen und Fürbitte halten. Barmherziger Gott, komm uns entgegen auf unseren Wegen. Komm allen entgegen, die sich am Ende fühlen, den Weinenden, den Verzweifelten, den Müden, denen, die kaum Kraft zum Atmen finden, die um einen Menschen trauern. Tröste sie. Gib ihnen Menschen, die ihnen nahe sind. Lass es wieder hell werden über ihnen. Komm allen entgegen, die das Leben erschöpft hat, die nur glauben können, was sie sehen, den Verbitterten, den Spöttern, denen, deren Herz hart geworden ist. Wecke sie aufs Neue zur Liebe, Barmherzigkeit und Mitfühlen. Gib ihnen die Augen der Kinder. Komm allen entgegen, die in ihrer eigenen Welt gefangen sind, den Gedankenlosen, den Abgestumpften, den Harten, die sich vom Elend der anderen nicht mehr anrühren lassen. Hab noch Geduld mit ihnen, aber lass sie zur Einsicht kommen. Du rufst uns in deinen Dienst, du willst, dass wir dein Licht weitergeben. Du willst uns zu Boten und Botinnen deines Kommens machen. Wir bitten dich, komm uns entgegen. Wir haben einen Moment der Gebetsstille. Da können wir unser ganz persönliches Gott sagen. Danke, Jesus, dass du uns das Gebet geschenkt hast, mit dem wir immer vor Gott kommen dürfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt lesen wir mit die drei Strophen vom Lied Nummer 6. Bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden.